Grüezi miteinander und willkommen zum Swiss Digital Apero. Mein Name ist Philipp Meier und ich kümmere mich bei Red Hat Schweiz um einen Teil von unserem Ökosystem. Heute haben wir den Thomas Filippuna, den CTO von Puzzle ITC, bei unserem Apero.
Swiss Digital Apero. Stronger together.
Ja, es geht eben nicht um Sales, es geht nicht um das Verkaufen von irgendeinem Produkt oder einer Idee, sondern es geht darum, dass wir zusammen in der Community besser werden und lernen. Das finde ich extrem cool. Nichtsdestotrotz ist die Idee von Open Source ja nicht unbedingt, dass man etwas sofort retour bekommt. Was sich in den letzten 20 Jahren entwickelt hat im Open Source Umfeld, ist fantastisch. Also es ist klar, man hat dann komplett auf das richtige Pferd gesetzt und hat wirklich die richtigen Entscheidungen getroffen.
Puzzle ITC, das sind mehr als 140 Leute in Zürich, Basel, Deutschland und der Hauptsitz in Bern, wo seit dem Start 100% Open Source Fokus hat im Software Development und im Linux Engineering. Heute machen sie noch weitaus mehr als nur das. Sie helfen Softwareentwicklern produktiver zu werden mit ihrer Container-Plattform auf Basis von OpenShift, Apuio, DevOps und CI/CD. Nebenbei gibt es verschiedene Produkte und Brands, wie zum Beispiel VRCube, User Experience, Ascent, Training für Digital Native Technologie, wo der Thomas auch Mitgründer ist, und wie vorher erwähnt und letztes Mal mit dem Arno besprochen, Apuio. Kurzum, sie sind der Partner für die digitale Transformation, weil sie wirklich von der Infrastruktur bis zur Applikation alles machen können. Nicht nur das, sondern auch mithelfen können bei der Kultur und bei der Applikationsmodernisierung. Vielen Dank der TechData, die das heute möglich gemacht hat, der ganze Podcast, der Swiss Digital Apero. Hey Temu, danke, bist du da mit mir. Ich habe jetzt extrem viel in der Einleitung gesagt, aber was machst du tatsächlich bei der Puzzle alles? Das sind ja so viele Sachen.
Hey Joe, Phil, merci, hast du mich eingeladen. Das freut mich natürlich sehr, darf ich hier mit dabei sein. Ja, gut, ich bin seit etwa 10 Jahren bei Puzzle, bei der Temu, und seit etwa 5 Jahren bin ich CTO. Und da mache ich natürlich sehr viel. Schlussendlich habe ich also so ein bisschen wie die ganze kulturelle Wandel von Puzzle in den letzten 10 Jahren mitbekommen. Und bei der Rasse, dass ich schon so lange dabei bin, natürlich auch vielen Orten immer involviert. Ich aber vor allem unseren Members einerseits, so nennen wir nämlich unsere Mitarbeitenden bei uns, und natürlich auch unseren Kunden in den spezifischen Themen, wo es um Container-Plattformen geht, wo es um Containerisierung geht, CI/CD geht. Mir ist so immer wichtig, dass wir konkrete Sachen machen. Also ich bin nicht unbedingt so der, wie soll ich sagen, der im Hintergrund steht und versucht zu lenken und zu leiten. Ich bin mehr ein bisschen der, der versucht, konkrete Sachen zu machen. Und neben dem leite ich das Techboard. Wir sind eine Truppe von 9 schlauen Köpfen, also 8 schlaue Köpfe und eine Schnurri, würde ich sagen, wo wir natürlich die technologische Weiterentwicklung von unserer Firma einerseits vorwärts bringen und andererseits so ein bisschen die Innovationsthemen, spannende Themen entsprechend umsetzen und so beieinander bringen.
Genau. Etwas, was mich interessiert, euer Claim ist ja «Changing IT for the better». Was meint ihr damit? Das heisst, es ist ja eigentlich etwas falsch heute mit der IT, wenn ihr die besser macht heute. Was ist damit gemeint?
Gut, ja, so krass kann man das natürlich nicht sagen, oder? Also schlussendlich, in der IT gibt es gleich wie vor 20 Jahren, gibt es auch heute noch Herausforderungen, die unsere Kunden sich stellen müssen. Und was sich vielleicht ein bisschen geändert hat, ist, dass alles viel schneller geht. Dass unsere Kunden müssen Entscheidungen in viel, viel kürzerer Zeit treffen. Und das führt doch ein bisschen dazu, dass sie manchmal überfordert sind, vielleicht, weil so viel auf sie einprasselt. Und mit unserer Expertise wollen wir natürlich einerseits unseren Kunden helfen, die Herausforderungen wie besser können zu managen, besser können zu meistern. Und andererseits wollen wir natürlich auch helfen, ihre Infrastruktur und Applikationen und Prozesse wie moderner zu machen, für dass sie in ihrer IT-Landschaft entsprechend auch günstiger und modern überleben. Also besser wollen wir auch ein bisschen die Experience machen, die sie schlussendlich mit ihrer IT haben.
Aber ganz ursprünglich, ich meine, wir kennen uns ja schon lange, ist natürlich da ein bisschen der ganze Open-Source-Vibe auch schon dahinter gewesen. Ich meine, heute ist das ganze Open-Source ja angekommen. Wir müssen nicht mehr den Leuten erklären, was das für ein Entwicklungsmodell ist und warum das unserer Meinung nach wahrscheinlich besser ist. Und erzähl uns mal ein bisschen, Open Source ist ja für euch extrem wichtig. Also ihr seid ja 100% Open Source Company. Erzähl mir auch ein bisschen mehr darüber. Ja, was ist das für ein Gefühl und warum? Ja,
ja, 100% ist immer eine sehr grosse Zahl. Oder es gibt natürlich auch bei uns Ausnahmen. Und das hängt vor allem auch zusammen, wenn wir für gewisse Kunden Sachen machen. Es ist noch spannend zu sehen, oder? Vor 20 Jahren, wo sich Gründer wirklich auf das Open Source und Linux eingeschossen haben, ist das noch so ein kleines risikobehaftetes Pferd gewesen? Also man ist da noch nicht ganz so sicher geworden. Was sich in den letzten 20 Jahren entwickelt hat im Open-Source-Umfeld, ist fantastisch. Oder? Also es ist klar, man hat dann komplett auf das richtige Pferd gesetzt und hat wirklich die richtigen Entscheidungen getroffen. Für uns Open-Source ist natürlich ein wesentlicher Teil, auch mit in der Community mitzuarbeiten, einerseits, und andererseits natürlich aber auch von der Community zu profitieren. Und ich finde, es ist sehr wichtig, dass man sich als Firma in die Richtung ausrichtet, dass man eben nicht nur profitiert von dieser ganzen Welt, sondern dass man dort auch entsprechend mithelfen.
Das ist etwas, was man extrem merkt auch, ich finde jetzt ganz spezifisch in Bern merkt man, dass da eine extreme Open-Source-Community umeinander ist. Also die ganzen Ansible-Meetups, Kafka-Meetups, der Cloud-Native-Day, nur ein paar zu nennen. Also spürst du das auch so? Berner Open-Source-Community ist irgendwie sehr stark gegenüber jetzt Zürich, ist eher vielleicht ein bisschen so mehr verteilt. Wie ist da so deine Ansicht?
Ich glaube, was wir in der Berner IT relativ schnell gemerkt haben, ist, dass die IT sehr klein ist und dass man sich in der IT im Prinzip nicht nur einmal über den Weg läuft, sondern x-mal über den Weg läuft. Also wir sind wie eine Community, wo die Leute halt auch Firmen wechseln und dann trifft man einander wieder. Und man hat gemerkt sehr schnell, dass man miteinander in der IT, wenn man sich austauscht über die technologischen Themen und halt auch eine Community bildet, dass man miteinander fast schneller voneinander kann profitieren und da so besser kann werden. Und das, genau das Konzept passt eigentlich sehr gut in das Open Source Mindset ein, oder? Dass man wie nicht davon ausgeht, dass man profitiert von etwas, wo man in eine Community investiert, sondern dass man das zur Verfügung stellt und voneinander lernt. Und wenn man jetzt so ein bisschen das Cloud Native Meetup in Bern anschaut, das ist genau so ein Meetup, das sich exakt so entwickelt hat. Wir sind eine Truppe von Leuten aus Berner, grossen Berner IT-Buden, also SBB, Mobi, Swisscom, Postfinance. Und es geht im Prinzip darum, dass wir Erfahrungen erzählen, den Leuten zeigen, welche Fehler, in Anführungszeichen, wir gemacht haben. Und so im Prinzip die Community dazu bewegen, ohne Teil davon zu werden. Ja, es gibt extrem viel Schwung, oder? Also, wenn man sich vorstellt, ja, es geht eben nicht um Sales, es geht nicht um das Verkaufen von irgendeinem Produkt oder einer Idee, sondern es geht darum, dass wir zusammen in der Community besser werden und lernen. Und das finde ich, ist extrem cool.
Ja, das spüre ich mir auch, wenn wir mit Red Hat und euch zusammenarbeiten, dass da einfach, ja, eben das Gehen und Nähen halt da ist und ihr auch mit sehr coolen Ideen kommt und das ist definitiv so. Aber das ist auch allgemein so ein bisschen eure Kultur. Das ist mir eigentlich relativ wichtig, auch in diesem Podcast immer über Kultur zu reden, weil dort habt ihr relativ spezielle. Ihr nennt sie Puzzleness und eure Mitarbeiter nennen ihr Member. Wie wichtig ist denn eure Kultur für euren Erfolg und gibt es auch Challenges mit dieser Kultur? Kannst du mal ein bisschen erklären, wie ihr denn anders tickt? Weil ihr tickt definitiv anders, kann ich sagen, ja.
Was in unserer Kultur, also das ist natürlich etwas, was wir sehr viel hören. Und das ist auch wirklich die Essenz hinter Puzzle. Unsere Puzzleness macht uns aus. Und das Wichtigste dort drin ist im Prinzip, sind die einzelnen Leute, die dort mit Teil sind. Also sobald es jemand bei Puzzlefahrt arbeiten, ist es wie ein Teil von dieser Kultur und hilft natürlich auch mit, die Kultur mitprägen. Schlussendlich hilft uns das auch gegenseitig aufeinander zu vertrauen, weil wir wissen, wie das jeder funktioniert. Und es hilft uns natürlich auch, unsere Kunden und Partner entsprechend zu involvieren. Weil klar ist, wir arbeiten tendenziell auch eher mit solchen Leuten zusammen, wo so ein kleiner Match ist, kultureller Match ist. Und in der IT ist das jetzt zum Glück nicht so einen schwierigen Pfad, wo alle sehr ähnlich funktionieren. Generell kann man aber sagen, dass natürlich das Wachstum schon auch seine Tücken mit sich bringt, in die Richtung, die Kultur weiterzuentwickeln und die Kultur natürlich auch beständig zu behalten. Das ist sicher eine der grössten Herausforderungen, die wir, sagen wir mal, in den letzten 5 Jahre gehabt.
Eben, wir sind jetzt auch mittlerweile schon 140 Leute und das Ganze unter einem Dach zu behalten, ist sicher eine Challenge. Aber man merkt jedes Mal, wenn man mit euch zusammen schafft, dass das wirklich wichtig ist für euch und dass das speziell ist. Okay. Ja, für mich immer spannend, wenn ich CTOs von Partnern da im Podcast habe, ein bisschen über Trends zu reden. Und ihr seid ja eine Java-Entwicklungsfirma und ihr seid extrem schnell auf den Zug von Quarkus aufgesprungen. Quarkus, unser Supersonic Subatomic Java. Mega cooler Name, aber erzähl uns doch mal geschwind, warum habt ihr das so schnell aufgefasst und ja, kannst du uns mal erklären, was das genau ist und der Vorteil?
Ja, als Firma sind wir natürlich sehr, sehr stark an neuen Technologien interessiert und das ist auch unter anderem die Aufgabe vom Techboard, dort so ein bisschen eine technologische Ausrichtung können zu tätigen. Und in der Java-Welt, weisst du ja vielleicht so, in der Java-E-Welt ist in der letzten Zeit nicht ganz so viel gelaufen. Und wenn man das jetzt anschaut, so in der Kombination mit unserem Container CI/CD OpenShift-Fokus, wo wir ja sehr stark investieren, auch Know-how aufbauen, technologisch aufbauen, sind wir gängig so ein bisschen auf der Suche gewesen nach einem Java, wo sich gleichgewichtig anfühlt wie ein Go und wo aber auch gut auf OpenShift und Container-Plattformen läuft. So ein bisschen auf ein Cloud-Native OpenShift Ready Java-Implementation, dass man eben nicht die schwergewichtigen, riesigen Java-Applikationen drauf deployen. Und schlussendlich war es natürlich auch bedarfsgetrieben gewesen, oder? Also wir hatten Members, die sich für das Thema interessiert haben, das genauer angeschaut, bei uns an einem Tech-Workshop und mal einen Workshop für andere Members durchgeführt, wo dann in die Technologie eintauchen konnten und dann relativ schnell herausgefunden, ja, okay, hey, das wollen wir genauer anschauen. Da ist es ja auch schon im ersten Projekt, wo wir eine Microservice-Architektur aufbauen nachher zum Einsatz kommen. Und so im Prinzip Erfahrungsaustausch und Erfahrungsaufbau können bauen.
Ja, genau, das verfolgt ihr jetzt auch weiter. Das ist auch noch lustig. Bei euch als Hersteller will man natürlich immer, dass der Partner möglichst viel Technologie adaptiert. Und bei euch ist es ja eigentlich nie ein Business-Entscheid, sondern es ist immer so, ja, wir haben jetzt einfach gerade niemanden, der das interessiert, darum machen wir es nicht und sobald es jemand interessiert, machen wir es. Und das zeigt eben ein bisschen eure Kultur, dass dann auch die Leute mit Passion dahinter sind. Das finde ich auch immer sehr spannend. Wie zum Beispiel, ihr habt ja auch, ja genau, und ihr habt ja ein paar ganz lustige Projekte, also muss man vielleicht dann auch erklären, ihr könnt ja, glaube ich, alle, wenn ihr eine Technologie oder ein Projekt vorantreiben wollt, kann man das so wie entscheiden. Ihr habt zum Beispiel im Lightning Network, wo ihr mitschafft, das ist eigentlich eine Technologie, um Bitcoin-Transaktionen effizienter zu machen. Und dort lasst ihr euch auch den Lohn auszahlen als Bitcoin, habe ich einmal gelesen. Ja, kannst du mir mal einfach, wie entstehen solche Projekte bei euch und warum jetzt gerade Lightning Network, Bitcoin und Lohnauszahlungen, ja, das ist noch spannend. Erzähl mal, Timo, das nimmt mich Wunder.
Wir haben uns irgendwann so ein bisschen die Überlegung gemacht, ja, Innovation machen, und zwar top-down, und auch Strategie machen, top-down. Das kann funktionieren, aber schlussendlich braucht es ja, müssen die Members sich auch identifizieren mit etwas. Und dann haben wir uns im Prinzip dann entschieden, dass wir sagen, komm, wir gestalten den Innovationsprozess so schlank wie möglich, gestalten, dass die Members, wenn sie eine Idee haben, im Prinzip einfach ein Budget herkommen und eine Idee können umsetzen. So haben wir das gemacht. Da gibt es einen Advice-Prozess. Im Prinzip drei Leute stehen zusammen, sagen, oh ja, die Idee, komm, wir investieren 5 Tage in die Idee und dann können sie die Idee umsetzen. Und genau so ist Lightning passiert. Also, das war Members-treiben, der Oli Gucker dazumal, hat sich natürlich extrem interessiert für das Lightning-Network und hat so die ersten Schritte der können machen. Und weiter jetzt von Innovation weiter haben wir nachher im strategischen Umfeld ein ähnliches Gefäß, unsere strategischen Themenziel, wo alle Members ganz puzzelt Ideen eingeben, wo man nachher wieder darüber abstimmen, die ganze Firma wieder, wo man dann nachher für ein Jahr Budget verteilen auf ein strategisches Thema, wo man schlussendlich Zeit investieren und weiterentwickeln. Und so ist dann Lightning weitergegangen, also von der Innovationsschiene im Prinzip weiter in ein strategisches Thema, wo wir nachher die letzten 3 Jahre investiert haben und in den Social Media wahnsinnig Aufmerksamkeit haben gewonnen, natürlich durch unsere Lightning-Zapfhahne und durch unseren Shop oder unseren Point of Sales beim Löbecken und im Prinzip so die Idee können durchziehen. Und der Bitcoin-Auszahlung, Lohnauszahlungsteil ist natürlich ein bisschen ist interessant für uns. Wir wollten ja irgendwie dann können über die Lightning Network zahlen mit Bitcoin. Und dann war das wieder der einfachste Weg gewesen, wie dass wir an Bitcoin herkommen. Und haben uns entschieden, das zu machen. Im Moment sind es zwischen 10 und 20 Leute, die sich Bitcoin nach wie vor jeden Monat auszahlen.
Und das neueste Kind, das habe ich vorhin erwähnt, und du hast mir das auch schon gesagt, das ist im Moment, bist du sehr passioniert bei der Schulungsfirma oder Trainingsfirma Ascent dabei. Und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ihr sagt Next Generation Training, oder was ist der Claim dahinter? Und kannst du auch erklären, was wirklich die Idee dahinter ist? Weil Trainings machen ja viel, was machen die denn anders?
Experience, Knowledge ist der Claim dahinter. Und es geht wirklich darum, dass wir für die Studenten, für die Leute, die an so eine Schulung, an so ein Training kommen, dass wir dort das Erlebnis vom Lernen revolutionieren. Für uns ist natürlich auch dort, wir werden das nicht von Anfang an können komplett umstellen und die besten Ideen, also wir wollen agil dort herangehen und im Prinzip das Lernerlebnis von den Teilnehmenden so gut gestalten, dass sie einfach wollen, immer wieder zu uns kommen und dass sie von uns natürlich auch die Tür reden. Einerseits das und gleichzeitig gehören auch Trainer dazu. Es soll auch für Trainer ein Erlebnis sein, an so einer Schulung zu gehen und interaktiv mit den Teilnehmenden zusammenzuarbeiten, dass wir wirklich so wie ein neues Konzept hinter die ganzen verstaubten vielleicht Schulungen, was heute im IT-Markt gibt, so ein bisschen die Zertifikatsjäger vielleicht auch abholen, dass sie wirklich etwas können profitieren und etwas was am Ende können mitnehmen. Also auch ein Mix zwischen Hands-on und Theorie natürlich sehr wichtig, wo ich dort so unterstützen, dass das wirklich zum Erlebnis wird.
Jetzt hast du eben gesagt, verstaubte Trainings, das ist gerade ein guter Übergang zu verstaubten Applikationen. Ihr seid ja im Moment dran, Kunden zu unterstützen in der Applikationsmodernisierung. Also verstaubte Applikationen, Cloud-Native zu machen. Ja, wo stehen wir jetzt da? Wie siehst du das bei den Kunden? Ist da das richtige Potenzial, um zu modernisieren? Und ja, kannst du mal auch noch ein bisschen erläutern, wie es da jetzt weitergeht?
Ja, generell kann man ja sagen, dass Software, die man schreibt, das ist nicht so wie bei einem Haus. Ja, das ist vielleicht ähnlich wie bei einem Haus. Wenn man ein Haus baut, das ist ja auch nicht einfach mal fertig. Und das ist bei der Software sehr ähnlich. Software, die man schreibt, die ist nicht mal fertig und dann macht man nie mehr etwas dran. Oder man kann es so machen, aber im Idealfall sollte man das nicht so machen. Also sie sollte stetig refactored werden, man muss sie aktuell behalten, man muss können Sicherheitslücken flicken, man muss irgendwie den Stack aktuell behalten, dass man auch im Prinzip dann nachher kann Kosten in Wartung und Support sparen. Und was unsere Kunden gemerkt haben, wenn sie permanent Refactorings machen und ihre Software aktuell behalten, können sie eben wirklich die Wartungskosten tiefer behalten. Und das hilft ihnen dann damit auch, dass sie ihre Applikationen einfacher vom einen Stack auf einen anderen Stack zügeln. Und genau das sind natürlich auch das, was wir in den letzten Jahren gemacht haben, also mit der Containerisierung und Cloud-Native-Applikationen und Technologien und Kubernetes haben wir wie eine Plattform gebaut, wo Kunden können ihre Applikationen in einer modernen Art darauf deployen und das wollen sie jetzt auch brauchen, das wollen sie jetzt auch machen. Darum helfen wir den Kunden im Prinzip den Schritt zu gehen und ihre Applikationen, die eine Berechtigung haben, dass sie so lange im Betrieb sind und dass sie vielleicht angestaubt ist das falsche Wort, oder? Aber dass sie so eine lange Geschichte haben, also Berechtigung haben, dass wir ihnen helfen, im Prinzip die Applikationen auf die neuen Plattformen und Technologien zu zügeln.
Okay. Und eben neue Plattform, da haben wir im ersten Podcast mit dem Arno drüber geredet, ist ja zusammen mit der Vision Apuio. Und das ist ja meines Wissens die erste Schweizer Container-Plattform gewesen. Und nicht nur das, sondern ihr habt ja OpenShift schon in der Version 2 schon genutzt. Ihr seid so früh da dran gewesen. Ich weiss, ihr seid einer der ersten Partner überhaupt in Europa gewesen, der sich mit dem auseinandergesetzt hat. Warum habt ihr so früh gewusst, dass das ganze Container- und Kubernetes-Business so wird abgehen? Was ist da dahinter, dass ihr das so früh gewusst habt? Das ist unglaublich.
Ja, ich werde jetzt irgendwie so einen schlauen Satz oder eine schlaue Antwort können auf die Frage geben. Das ist natürlich nicht so. Es war pures Risiko gewesen, oder? Wir haben einfach kalkuliert. Wir haben schlussendlich schon mit OpenShift 2 haben wir für uns selber eine Plattform wollen, wo wir möglichst einfach Applikationen, die wir für unsere Kunden bauen, darauf deployen. Und dann ist OpenShift 3 langsam ein Thema geworden. Wir haben, wie, für uns ist wie klar gewesen, dass es OpenShift oder etwas in diese Richtung wird werden. Und darum haben wir das einfach ausprobieren und haben erst so ein bisschen im Nachhinein gemerkt, dass wir da völlig in die richtige Richtung gezogen haben. Mit Apuio ein grandioses Produkt, ein grandioser Brand auf die Beine gestellt hat, der mittlerweile am Schweizer Markt, also um Container-Plattformen geht, einen Namen hat. Neben den anderen grossen, die wir da auch haben. Das ist, ja, ein bisschen Glück, also wahrscheinlich der grösste Teil Glück sicher, dass wir heute dort sind. Und dann das Team, fantastisch, mit dem Arno, mit dem Tobru, mit den Leuten von Vision, zusammen mit unseren Engineers. Der Tobi, der das vorwärts treibt, der Dani natürlich, der Benni, der das am Anfang massiv geprägt hat, wo wir einfach die besten Voraussetzungen hatten, für dass wir den Erfolg können heitragen quasi. Nichtsdestotrotz muss man permanent dranbleiben. Das ist sicher auch ein wichtiger Punkt. Die ganze Kubernetes, OpenShift, Containerisierung wird langsam zu Commodity und die Erwartungen der Kunden steigen natürlich auch an Komfort und auch an Self-Service-Möglichkeiten, wo dann unsere grossen Konkurrenten natürlich mit Budget und mit Geld ganz anders können, an Features liefern, als wir das können. Darum ist es für uns sehr wichtig, können wir auf ein Produkt wie OpenShift setzen, wo uns natürlich dann ganz viel abnimmt.
Eben, du sagst es jetzt schon, es wird langsam Commodity, es ist extrem schnell gegangen. Wenn ich mir anschaue, wie lange es bei Linux eigentlich gegangen ist, dann ist jetzt Kubernetes, das ist ja mega schnell gegangen, oder? Was denkst du, was sind jetzt so die nächsten Schritte, wenn jetzt du so in die Zukunft schaust? Wo geht jetzt so ein bisschen der Trend hin mit dem oder anderen Technologien? Ja,
wenn ich so ein bisschen in die Welt raus schaue, und das sehen wir auch so ein bisschen in Amerika. Amerika ist tendenziell so ein bisschen technologisch, ein bisschen weiter voraus als wir. Wir brauchen tendenziell ein bisschen mehr Zeit für Sachen einzuführen. Ist aber bei uns natürlich auch ein bisschen die Situation, dass wir konkreter und vielleicht auch ein bisschen mehr in die Enterprise-Richtung ziehen. Was sicher wird der Fall sein, ist der nächste Schritt, ist die grosse Migration, in Anführungszeichen, vom Workload auf solche Plattformen drauf. Jetzt hat man die Plattformen. Wir haben gewisse moderne Applikationen drauf, wir haben moderne Greenfield-Applikationen geschrieben, die wir darauf deployed haben. Und der nächste Schritt wird jetzt sein, dass wir wirklich der Legacy, Anführungszeichen, Legacy-Stack mit darauf ziehen und ältere Applikationen nachziehen, dass man dann auch nachher den Benefit darauf kann wirklich ausnutzen. Wie das es sonst weitergeht, das wird sicher an ganz vielen verschiedenen Fronten werden da Sachen passieren. In der Containerisierung, glaube ich, jetzt ist die Zeit dafür, dass man bestehende Workload dorthin zieht.
Sehr spannend. Etwas, was ich in letzter Zeit ein bisschen beobachte, ist jetzt im ganzen Open-Source-Umfeld, es schlägt jetzt ein bisschen zurück, man merkt langsam, eben, es ist angekommen, aber die Open-Source-Entwickler fühlen sich zum Teil ein bisschen allein gelassen. Es gibt ja auch viele Firmen, wo Projekte einfach nehmen, aber die Leute nicht zahlen, obwohl die Projekte extrem wichtig sind. Man merkt zum Teil auch ein bisschen Frustration gegenüber grossen Enterprise-Open-Source-Firmen. Wie ist das jetzt im Moment nicht ein bisschen ein Risiko? Der Zug ist jetzt mega schnell am Fahren und die Entwickler, ich merke, viele fühlen sich alleine gelassen. Ist das etwas, was du ein bisschen auch spürst oder ist es immer noch so happy wie früher?
Die ganze Open-Source-Welt, ich habe es vorhin schon so ein bisschen versucht anzutönen, besteht natürlich einerseits aus diesen grossen Firmen, die in die Open-Source-Projekte investieren, aber auch so investieren, dass sie davon profitieren. Das, denke, das ist sicher ein Punkt, den man muss berücksichtigen muss. Nichtsdestotrotz ist die Idee von Open-Source ja nicht unbedingt, dass man etwas sofort retour überkommt. Ich finde es aber aus Firma, so wie mir, Puzzle wichtig, dass man auch in die Community zurückgeben und zurückkontributen. Und wenn das nicht aus Code-mässig ist, also wenn das nicht irgendwie oder Maintainer-mässig ist, dass man das so finanziell natürlich macht oder eben mitarbeitet in der Community, wie das jetzt im Cloud-Native-Umfeld tätig ist, wie es im Ansible-Umfeld, wie wir dort tätig sind. Oder halt einfach auch direkt finanziell unterstützen. Wir haben dort auch Projekte bereits unterstützt, die wir selber einsetzen, wo wir finden, hey, da muss einfach, die sollen das können weiterentwickeln und sollen das können weitertreiben. wenn wir etwas selber contributen an einem gewissen Stück Software, dann ist es natürlich auch wichtig, dass es dann maintained wird. Oder es hilft wie nicht, wenn man eine Pull-Request macht auf ein Repo und nachher ist es wie vergessen und vorbei. Also schlussendlich, wenn man Software, Open-Source-Software einsetzt, ist ein wesentlicher Teil, dass man sich bewusst ist, die Kosten, die jemand hat zum Maintainen von diesem Stück Software, von diesem Projekt, dass die natürlich irgendwo auftauchen. Und wenn ich sie nicht zahle, dann zahlt es jemand anderes. Also man muss sich wie bewusst sein, man muss den Wert in Open Source Software auch sehen. Und der Wert ist offensichtlich da, und auch bereit sein, dort können zu investieren.
Ja, eben. Und das ist auch etwas, was ich schon früh angefangen habe bei den Kunden. Ich kann mich erinnern, ihr habt schon diverse Kundenprojekte gemacht und habt den Kunden gefragt, ja, dass man das open sourcen kann. Und das war zu einer Zeit, wo Open Source noch müssen erklären den Leuten. Ich meine, wie reagieren die Kunden früher und wie reagieren sie heute? Wir haben also viele, ich glaube, Hitobito ist open sourced, wo mehrere Vereine daran arbeiten. Ihr habt diverse Produkte. Wie reagieren die Kunden heutzutage gegenüber früher auf das Ganze?
Das ist noch spannend. Das Hitobito-Beispiel, das ist im Prinzip so ein bisschen unser erstes grosses Open-Source-Projekt, Produkt, das wir zusammen mit der Jubla entwickelt haben. Und in diesem Umfeld, das eben so um Verwaltungsmöglichkeiten, Mitgliederverwaltung von Vereinen und Verbänden geht, dort war man sehr offen, was das anbelangt. Weil man natürlich gemerkt hat, hey, wenn wir eine Community bauen, um so eine Applikation herum, dann können wir uns Kosten teilen. Wir haben in der Schweiz, also das Land der Vereine, haben wir natürlich unendlich viele so Mitgliederverwaltungen. Wenn wir uns da zusammentun, dann können wir gemeinsam etwas arbeiten, wo wir entsprechend investieren und so voneinander können profitieren. Das ist sicher etwas, was man dort mitnehmen kann. Wenn man heute schaut, heute die grossen Firmen, SBB, Mobi, PostFinance usw., die tun selber Software Open Source, Paloas, die einen wesentlichen Teil tut, Open Source tut, contribute. Also es ist in den grossen Firmen angekommen. Wir haben dort weniger Schwierigkeiten mehr, unsere Kunden davon zu überzeugen, dass es für sie lohnt, wenn man Sachen tut, zurückspielen und auch Open Source.
Swiss Digital Apero. Stronger together.